Ja, bitte. Wo wollen Sie hin?
Zum Dossier-Hinterzimmer.
Ach so. Und was wollen Sie dort?
Hören, wie die Leute von Dossier ihre Geschichten recherchieren.
Na gut, dann sind Sie eh richtig. Dann bräuchte ich bitte noch das Losungswort.
Fakten, Fakten, Fakten.
Ausgezeichnet. Bitte hier entlang.
Ja, herzlich willkommen hier im Volkstheater Wien in der Roten Bar zum mittlerweile 5. Dossier-Hinterzimmer. Für uns ist es eine große Freude, dass es heute schon wieder so gut gefüllt ist und dass so viele Mitglieder, so viele Interessierte zu unserem Dossier-Hinterzimmer kommen, wo es darum geht, dass wir über Journalismus sprechen und heute auch ganz besonders über Dossier sprechen. Heute bitten wir um Erlaubnis, auch ein bisschen über uns selber sprechen zu dürfen, weil es ist ein ganz besonderer Tag heute für uns. Es ist der 17. Oktober 2022 und am 17. Oktober 2012 ist unser Medium geboren worden und erstmals online gegangen. Vielen Dank. Und deswegen haben wir auch heute uns was ganz Besonderes überlegt, ein Experiment, würde ich sagen. Sie sehen hier den Kern von Dossier hier auf der Bühne versammelt. Ich darf mich zum Eingang kurz vorstellen und würde euch dann auch bitten. Mein Name ist Georg Eckelsberger. Ich bin stellvertretender Chefredakteur bei Dossier. Das heißt, ich vertrete den Florian, wenn er auf Urlaub ist, als Chefredakteur. Und ansonsten recherchiere ich Geschichten, unterrichte und bin dann auch noch für so ein paar andere Dinge in der Redaktion zuständig. Wollt ihr euch auch kurz mal vorstellen?
Okay, also ich heiße Sahel Zarenfurt. Ich habe gemeinsam mit Georg und Florian Dossier mitbegründet, seither mit aufgebaut. Bin innerhalb der Redaktion für Recherchen und fürs Geschichtenschreiben zuständig und leite nebenbei noch die Dossier Academy. Das ist unser Weiterbildungsangebot an angehende und etablierte Journalistinnen, die sich in investigativer Recherche und Storytelling weiterbilden wollen.
Also ich bin Ashwin Sankolka, ich bin der alte braune Mann von Dossier, für Bad Jokes und Bad Boys zuständig. In den letzten Jahren beschäftigen mich Martin Ho, René Benko und zuletzt ein Herr Seele von der OMV.
Ja, und ich bin Florian Skrabal, Chefredakteur von Dossier, schwitze immer, wenn Ashwin mit solchen Namen antanzt und die Geschichten abgibt. Habe die Dossier-Gründung vor 10 Jahren verschlafen. Wir haben so lange in die Nacht hineingearbeitet, dass ich quasi den Moment, wo, ich weiß gar nicht, wer hat auf den Knopf gedrückt, du? Der Fabian?
Ich weiß auch nicht mehr. Ich weiß nur, es war so 5:30 in der Früh und ich bin so nach Hause geschlafwandelt, weil Reizüberflutung und Aufregung vor der Veröffentlichung.
Ja, also ich habe das erst dann irgendwann um 9 oder 10 Uhr mitbekommen, dass Dossier schon online ist. Zum Glück war alles gut und ist nichts passiert und Eva Dichand hat ihre Klagsdrohung von damals nie wahrgemacht. Und bin für alles irgendwie zuständig.
Wir wollen heute als Redaktion miteinander, aber auch mit Ihnen ins Gespräch kommen und zum einen unsere Jubiläumsausgabe zu 10 Jahre Dossier vorstellen und darüber sprechen, was wir uns dabei gedacht haben und welche Geschichten wir recherchiert haben und in einem zweiten Teil darüber reflektieren, was sich eigentlich in 10 Jahren Dossier so getan hat. Bei uns, rein persönlich, aber auch journalistisch, als Medium, als Gemeinschaft und natürlich auch als eine Redaktion, die mit Mitgliedern und UnterstützerInnen finanziert ist und wie sich das alles gestaltet hat, das wollen wir heute mit Ihnen besprechen. Ich möchte gleich mal das Wort an dich, Florian, übergeben, als Urvater quasi von Dossier. Du hast ja die Idee zu Dossier gehabt oder eigentlich nur die Idee zu einer Recherche und daraus ist dann ganz unverhofft ein Medium entstanden. Die Jubiläumsausgabe heißt Politik und Medien, eine Abrechnung. Das klingt jetzt mal in seinem ersten Schritt etwas hart, eine Abrechnung. Was hast du dir dabei gedacht? Was soll das?
Danke für die Frage, Sahel. Einiges habe ich mir dabei gedacht. Es klingt hart, es ist hart, weil wirklich in Österreichs, in dem Verhältnis zwischen Politik und Medien in Österreich so viel falsch läuft, so wenig kritische Distanz ist, so viel Steuergeld einfach den Markt verzerrt, so viel Einflussnahme da ist. Und es war vor 10 Jahren die Recherche zu den öffentlichen Inseraten der Stadt Wien heute eigentlich der Ausgangspunkt für Dossier, was vor 10 Jahren ein Problem ist, ist heute noch immer ein Problem. Und deswegen ist es auch so hart formuliert als Abrechnung, weil sich einfach in einem Jahrzehnt so wenig geändert hat. Beziehungsweise, wie man jetzt auch quasi an der Inseratenaffäre von Ex-Kanzler Sebastian Kurz sieht, ja eigentlich quasi wirklich dieselben Mechanismen, die schon unter Faymann am Werk waren, wieder am Werk sind. Und vielleicht sogar auch in der nächsten Regierung oder in den nächsten 10 Jahren wieder am Werk sein könnten, wenn sich da nicht substanziell was verändert. Und deswegen ist es auch so hart formuliert, weil es einfach ein Riesenproblem für die Demokratie ist. Und natürlich auch eigentlich für mich ein ganz persönliches Problem als Journalist auch, weil es meine oder unsere Branche betrifft und weil ich mich als Journalist quasi eigentlich dann nicht in selbe Boot werfen lassen möchte wie viele andere Kolleginnen und Kollegen. Das heißt, das ist auch ein persönliches Anliegen, hier ein bisschen reinigend vielleicht oder einfach ja was zu verändern, ein bisschen was zu verändern.
Also es ist schon ein Thema, das dich beschäftigt und irgendwie auch antreibt, habe ich das Gefühl.
Ich träume auch manchmal davon.
Was ist es, was dein Feuer zu diesem Thema noch so zum Brennen bringt?
Naja, ich glaube wirklich aus dieser persönlichen Ebene heraus, als Journalist hier einfach kritisch auf die Mächtigen schauen zu wollen und dabei mitzubekommen, wie ständig Einfluss genommen wird, wie einfach die Branche einfach nicht gedeihen kann, sich entwickeln kann, um quasi auch wirklich was zu verbessern in der Demokratie. Das ist ein persönliches Anliegen, seit wir selbst quasi ein Medienunternehmen geworden sind, kommt natürlich auch noch dazu, dass ich gerne möchte, dass es Dossier auch in 10 Jahren noch einmal gibt. Und die Rahmenbedingungen in Österreich sind miserabel für junge neue Medien. Andi Kaltenbrunner vom Medienhaus Wien hat in einem Interview, das ich mit ihm geführt habe für diese Ausgabe, gemeint, dass er unterrichtet auch in Spanien. Wenn in Spanien quasi ein Medium wie Dossier gegründet wird, dann schießen dort 10 andere ähnliche Dossiers aus dem Boden und quasi diese Konkurrenz belebt sich und belebt den ganzen Markt, belebt die Branche und das gibt es in Österreich nicht. Also ich glaube, das, was am ähnlichsten war Addendum und wir wissen alle, wie das ausgegangen ist. Also zumindest vom journalistischen Anspruch her ähnlich, nicht von der Organisationsform und der Mitgliederfinanzierung etc. Also das beschäftigt mich und diese Rahmenbedingungen zu verbessern und zu verändern.
Wir haben uns ja vorgenommen, jetzt ein bisschen unsere Schwerpunkte aus dem Heft auch hier kurz zu präsentieren und schon einmal ein bisschen anzuteasern und zu erzählen, weil wir haben uns ja alle unterschiedliche Aspekte eigentlich jetzt genau angeschaut, die wir teilweise in den 10 Jahren schon, über die wir berichtet haben, und haben da jetzt auch individuell ein bisschen Bilanz gezogen. Ich weiß jetzt gar nicht, wer beginnen möchte und einmal vielleicht kurz sagen möchte, wo er oder sie sich da nochmal reingegraben hat. Vielleicht Sahel?
Ich habe 2016 erstmals zum Oberösterreichischen Volksblatt recherchiert. Das ist die letzte Parteitageszeitung in Österreich, also die letzte ihrer Art. Und ich bin der Frage nachgegangen, warum das so ist. Und es stellt sich halt heraus, wie so oft in dem Thema der Inseratenkorruption, dass die Partei, die das eigene Wort verstärken will, durch Steuergeld oder mit Steuergeld das eigene Wort verstärkt, indem sie Inserate schaltet in die eigene Zeitung oder in Publikationen von Vorfeldorganisationen.
Wenn ich da ganz kurz unterbrechen darf, ich glaube, dieses ganze Thema bringt das irrsinnig gut auf den Punkt, wenn man das Heft dann aufblättert auf Seite 50, beschreibt das jetzt auch für die Zuhörer dann per Podcast, haben wir eine große Illustration von einer Frau, die einen, wie ich weiß aus dem Artikel, einen Karottensmoothie schlürft aus einem Strohhalm. Vielleicht kannst du kurz mal erzählen, was es mit dem Bild auf sich hat.
Ja, also ich bin dann nur durch Zufall draufgestoßen, weil im Oberösterreichischen Landtag waren die Inserate der Landesregierung, die ÖVP dominiert ist, im Volksblatt ein Thema, nachdem die Korruptionsaffäre in Vorarlberg aufgekocht ist. Und zwar hat dort ein SPÖ-Abgeordneter von diesem Artikel berichtet, wo quasi das Volksblatt darüber schreibt, dass die stellvertretende Landeshauptfrau einen Karotten-Smoothie zum Weltkarottentag trinkt und dass es ihr ein besonderes Anliegen ist, weil ihr quasi, ja,
Man muss dazu sagen, Karotten zählen zu ihrem Lieblingsgemüse, sie sind gesund und schmecken wirklich gut.
Genau,
das ist dort einen Bericht wert im Oberösterreichischen Volksblatt.
So wird sie quasi dort zitiert und das ist ihr offensichtlich wichtig gewesen oder dem Volksblatt wichtig gewesen. Es stellt sich jedenfalls hinterher raus, dass es eigentlich nur ein Facebook-Posting von Christine Haberlander war, das dann aber das Volksblatt wortgleich übernommen hat und als eigene Meldung herausgegeben. Man muss aber halt auch dazu sagen, sie ist ÖVP-Politikerin und investiert gar nicht so wenig in die eigene Parteitageszeitung.
Ja, wobei man sagen muss, das ist jetzt eben sehr witzig, aber es zeigt schon ein Phänomen, auf das wir jetzt öfters gestoßen sind, Florian, durch an deinen Recherchen. Es wird ja de facto teilweise Journalismus simuliert eigentlich. Es werden eigentlich Zeitungen gefaked, es werden so quasi Berichte simuliert mit Copy-Paste und so weiter, rein als Vehikel, und in der Absurdität muss ich es vor Augen führen, um eigentlich wiederum Inserate drumherum zu schalten.
Ja, beziehungsweise halt diese Wechselwirkung Inserate schalten, positive Berichterstattung zu bekommen. Also quasi die Währung für die Medien sind die Inserate, hier das Geld, der Geldfluss, die Währung für die Politikerinnen ist die gute Publicity. Und das Interessante, was ich eben an dem Beispiel der Karotten-Smoothie trinkenden Politikerin zeigt, ist, das passiert in dem Fall in der eigenen Parteitageszeitung. Wenn man jetzt zum Beispiel das Wiener Bezirksblatt aufblättert, hat man dieselben Berichte. Wenn man zum Teil die Kronenzeitung aufblättert oder andere Medien aufblättert, hat man dieselben Berichte. Das sind offiziell keine Parteitageszeitungen. Aber die Art und Weise, wie hier über Politik berichtet wird, wie über die Politikerinnen berichtet wird, ist ident. Und in der Geschichte, die ich recherchiert habe über die Stadt Wien und die Inserate der Stadt Wien, zeigt sich eine Häufung an solchen Berichten just dann, wenn gewählt wird. Und da wird dann quasi durch die Bank in unterschiedlichen Publikationen positiv berichtet. Also da ist es dann irgendwo, je näher der Wahltag kommt, umso mehr ist dann bei den Medien Zahltag und da wird quasi dann berichtet für die wahlwerbenden Politikerinnen.
Ich würde jetzt mir erlauben, gleich anzuschließen, weil das passt jetzt nicht gut zu meinem Thema in diesem Heft. Ich habe eine Geschichte recherchiert, die auf dem Holzweg heißt und wo es um Schleichwerbung geht. Das ist ein Thema, das damit verwandt ist, was wir gerade besprochen haben und das mich in den letzten Jahren begleitet und ich habe das Gefühl, so auch in der Medienbranche, in der Journalismusbranche, ist die Schleichwerbung ist sowas wie ein Kavaliersdelikt. Ich habe ja auch damals, das ist auch in dem Heft zitiert, einmal eine Geschichte recherchiert über den Wolfgang Fellner und Österreich, wo wir E-Mails vorliegen haben und auch veröffentlicht haben, wo er seine Redaktion anweist, quasi so Jubelartikel zu schreiben darüber, dass es eine Aktion von Kühlschränken gibt oder Fernsehern im Saturn, also ganz klare quasi Anweisungen, um Schleichwerbung durchzuführen. Und bei der Konfrontation hat er damals mir per E-Mail geschrieben, ich kann Ihnen versichern, dass es in Österreich keine Schleichwerbung gibt, Gedankenstrich, zumindest viel weniger als in anderen Zeitungen. Und das ist letztlich, das muss man ihm lassen, damit trifft er wieder diese Sache sehr auf den Punkt. Und was ich mir angeschaut habe, ist, ich habe einige Fälle, die wir teilweise schon über die Jahre berichtet haben und auch neue Fälle gesammelt. Und wenn wir eben von einer Abrechnung sprechen, muss man sagen, dass sich in dem Bereich in Österreich in den letzten Jahren leider gar nichts verbessert hat. Eher sogar im Gegenteil. Es gibt einen aktuellen Fall des des PR- und Ethikrats. Das ist quasi ein Selbstkontrollorgan der PR-Branche, wo aufgedeckt wurde, dass eine Zeitung aus dem Newsverlag, also auch nicht irgendwas, nämlich die Golf Revue, öffentlich damit geworben hat, buchen Sie uns bei uns ein Inserat und erhalten Sie dazu einen redaktionellen Bericht. Das wird als Angebot online beworben und ist eigentlich quasi, damit wird geworben mit einer illegalen Praxis, denn es ist per Mediengesetz verboten. Hinter dem Phänomen, in das wir da ein bisschen tiefer eintauchen, steht ein Phänomen, das in der Wissenschaft als Entgrenzung bezeichnet wird, nämlich wo die Grenze zwischen Journalismus, Werbung und PR nicht mehr klar zu ziehen ist und wo das eine in das andere hinüberschwappt. Das ist ein Thema, das uns jetzt seit Jahren begleitet und in dem Fall bin ich einer Geschichte nachgegangen, um nur kurz um das zu illustrieren, wie schwierig die Grenze zu ziehen ist. Einem Gewinnspiel, das die Krone veranstaltet hat, der ehemalige Online-Chefredakteur Richard Schmidt, der ja mittlerweile durch andere Dinge zu Berühmtheit gelangt ist, und der hat ein großes Gewinnspiel veranstaltet mit dem damaligen Wohnbaustadtrat Ludwig. Und zwar just in der Zeit, bevor die SPÖ Wien ihren neuen Bürgermeister gewählt hat. Das war zum Jahreswechsel 2017-2018. Und da war über diese Zeit, über dieses Gewinnspiel, der Herr damals Wohnbaustadtrat Ludwig, just in dieser Zeit mehrmals wöchentlich mit Foto, mit teilweise dann bei der Siegerehrung mit Kindern und ihren Zeichnungen und so weiter in der Kronenzeitung. Letztlich ist das ein Gegenwert von mehreren hunderttausend Euro, wenn man das als Inserate schalten würde. Was noch erschwerend hinzukommt ist, man dürfte sowas gar nicht als Inserat schalten, weil da dürfte der Herr Ludwig nicht zu sehen sein. Allerdings wird mir dann in so einem Fall bestätigt von der Stadt und von der Krone, dass hier kein Geld fließt. Das heißt, das ist vom Gesetz überhaupt nicht erfasst, weil man sagt, okay, das ist einfach sozusagen die Vorliebe der Zeitung. Dazu muss man sagen, dass natürlich zum gleichen Zeitpunkt sehr, sehr viel Geld vom Wohnbaustadtrat an die Krone fließt, nämlich für andere Inserate. Das heißt, man muss sich das so vorstellen, wie man sagt, so Geld hat kein Marschall, mit der einen Hand gebe ich dem Mann Geld, auf der anderen Seite kriege ich was mit der anderen Hand und der sagt, das ist aber gratis, das ist ein Geschenk. Ich gebe ihm aber auf der anderen Seite Geld. Und das ist ein Phänomen, wo es leider auch, muss ich auch sagen, wir berichten ja leider oft über Themen, wo es dann nicht so ein Happy End gibt, wo es im Moment nicht danach ausschaut, dass es gegen dieses Phänomen eine ernsthafte Gegenwehr gibt oder wirkliche Lösungsansätze.
Redene Schweigen, ja.
Schweigen. Wie ist denn das mit dem Medienförderungsgesetz? Gibt es da Ansätze aus deiner Sicht, Flo?
Nein, es wurde vor wenigen Wochen präsentiert, eine Reform der Medienförderung. diese Grenzziehung, also es werden quasi Qualitätskriterien sollen kommen in Form eines Redaktionsstatuts zum Beispiel. Ziemlich präzise ist das noch nicht ausgearbeitet, also da kann ich eigentlich, weiß ich noch nichts im Detail. Das Interessante ist, dass es keine Verpflichtung oder dass man sich als Medium nicht dem Presserat unterwerfen muss, wo ja quasi die klare Trennung zwischen redaktioneller Berichterstattung und Anzeigen oder Werbung quasi ja auch vorgeschrieben ist. Und das andere Interessante ist, dass es auch keine Konsequenzen gibt, wenn man gegen das Mediengesetz verstößt. Es wird ja auch quasi hier eigentlich, Schleichwerbung ist ja eigentlich ein wenn man es betreibt und dabei erwischt wird, ist ja eigentlich quasi ein Verstoß gegen ein bestehendes Gesetz. Es dürfte es nicht geben. Und das Interessante ist, dass es auch hier in Zukunft keine Regeln geben wird, so sieht es für mich zurzeit aus, dass das abfängt. Also um ein Beispiel zu bringen, wenn eine öffentliche Stelle eine Straße bauen lässt und ein Bauunternehmen diese Straße schlecht baut, dann wird man sich als öffentliche Stelle, wird man gut beraten sein zu sagen, bitte, liebes Unternehmen, bau die Straße noch einmal oder quasi zahl uns das Geld zurück oder du bekommst den Auftrag nicht mehr. In der österreichischen Medienpolitik und Medienförderung kann man eigentlich Fehltritte begehen und begehen und begehen, ohne dass das Konsequenzen nachzieht. Also anstatt, dass man quasi hier niederschreibt auch, wenn wirklich gegen das Mediengesetz oder gegen den Ehrenkodex der österreichischen Presse verstoßen wird, dann muss man vielleicht das Geld zurückzahlen. Oder man kommt nicht mehr in den Genuss, einfach im nächsten Jahr oder im übernächsten Jahr wieder Fördergelder zu bekommen. Davon sind wir nach wie vor weit entfernt. Also abgesehen davon, dass ich kenne noch keinen Gesetzesentwurf. Es ist einmal eine politische Absichtserklärung, die Ministerin Raab im Ministerrat quasi verkündet hat. Aber mehr liegt da jetzt ohnehin nicht auf dem Tisch. Aber diese klare Grenzziehung oder dieses Konsequenzen daraus ziehen, wenn ein Herr Fellner oder wenn ein Medium quasi gegen diese bestehenden Regeln verstößt, davon sehe ich nichts.
Und es ist auch so, dass, um nochmal auf das Volksblatt zurückzukommen, es ist ein bisschen ein Lieblingsthema von mir mittlerweile, es ist auch so, dass parteipolitische Propaganda weiterhin gefördert wird. Das Volksblatt ist nicht ausgenommen von der Presseförderung oder von der Medienförderung, bekommt im Gegenteil sogar die dritthöchste Förderung von allen Tageszeitungen in Österreich, also nach Presse und Standard, bekommt die letzte Parteitageszeitung Österreichs die dritthöchste Förderung. Warum? Wozu? Um Facebook-Postings abzudrucken und Presseaussendungen der ÖVP 1:1 zu übernehmen. Also so ist gerade die Medienförderung in Österreich aufgestellt.
Ein Gedanke, den ich noch dazu habe, wenn wir schon kurz dabei sind, diese Medienreform so einzuschätzen, ist, dass es letztlich, und das ist jetzt vielleicht so ein bisschen ein Widerspruch, aber es wird ja in dem Gesetz jetzt auch auf Transparenz gesetzt, im Sinne von Inseraten, es werden gewisse Lücken im Gesetz geschlossen, die Bagatellgrenze, also wenn das so kommt, die wir auch öfters kritisiert haben, aber mein Kritikpunkt wäre, dass es eigentlich ausschließlich auf der Transparenz setzt und keine zum Beispiel Deckelung der Inserate vorsieht. Und das aber der springende Punkt ist. Und wenn wir haben in dem Magazin eine Geschichte, die heißt Das verlorene Jahrzehnt. Da geht es darum, dass es in den letzten 10 Jahren keinerlei Fortschritte gab in der Medienpolitik in Österreich, kann man eigentlich so klar sagen. Und das auch mit dem Medientransparenzgesetz, das 2012 eingeführt wurde, wonach Inserate gemeldet werden müssen, es keine Verbesserung des Problems gab, weil hier offenbar schamlos sozusagen das trotzdem weiter betrieben wird. Es sind sogar die Inseratenvolumina gestiegen, gerade auch durch Corona. Und man eigentlich, jetzt ich in meiner Einschätzung dieses Gesetzes sagen muss, Prognosen immer so schwierig, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass rein eine stärkere Offenlegung oder eine lückenlosere Offenlegung dazu führt, dass tatsächlich die Inseratenvolumina auch zurückgehen. Weiß nicht, ob ihr das anders seht.
Nein, also ich glaube nicht, dass die Inseratenvolumina zurückgehen werden. Und ich sehe vor allem die Schwierigkeit darin, dass man ja, auch wenn jetzt jeder Geldfluss offengelegt wird, dass man erst recht nicht an die Vergabe Akten kommen wird, dass man erst recht nicht quasi hinter diesen Prozess blicken können wird, der ein öffentliches Inserat rechtfertigt oder auch nicht. Und das Problem mit Inseraten ist, dass es irgendwie kann man eine Werbewirkung immer herbeireden. Also man kann sagen, man muss den Kinderbonus 2020, das ist ein Beispiel, das auch im Heft vorkommt, ein Kinderbonus 2020, der automatisch ausbezahlt wird, der wird mit 200.000 Euro in dem Fall beworben und den musste man bewerben, um die Menschen zu informieren, dass sie automatisch Geld aufs Konto bekommen. Und das kann man irgendwie rechtfertigen, dass man das noch dazu unbedingt in der Kronenzeitung bewerben musste, obwohl man weiß, die Kronenzeitungsleserinnen sind 50 plus, aber die könnten das ja irgendwie, die Großeltern könnten das irgendwie den Eltern sagen und mitbekommen. Das heißt, irgendwie lässt sich eine Werbewirkung schon herbeireden und das ist das perfide an dem System, dass man es immer irgendwie rechtfertigen kann. Und solange man quasi hier nicht auf die Bremse tritt und man will nicht auf die Bremse treten, weil eben beide Seiten davon profitieren. Weil die Politik gibt Geld aus, das ihr nicht gehört, nämlich unser Geld, und bekommt gute Berichterstattung dafür. Also das ist herrlich.
Jetzt noch ein Satz dazu, bevor wir die Inseratenbrille einmal ein bisschen fallen lassen und den Aschwin ins Gespräch holen, weil der diese Inseratenbrille auch nicht ganz so stark auf hat, immer wie wir. Aber dazu
ich habe
noch
eine normale
eins.
Brille auf.
Ja, weil es für mich eigentlich das bemerkenswerteste, eine der bemerkenswertesten Aussagen im Heft ist. Sahel, du hast ein Interview geführt mit dem ehemaligen Medienminister Thomas Trotzter und der vergleicht den Umgang mit öffentlichen Inseraten. Er sagt, letztlich ist es eine Frage, wie man den Drogenentzug organisiert. Und das ist eigentlich schon, bringt es eigentlich schon ganz gut auf den Punkt, oder?
Ja, genau. Also ich war selbst überrascht, wie offen er selbst auch seine Zeit als Medienminister reflektiert hat und teilweise auch diese starken Gegner beschrieben hat, die er mit denen er zu tun hatte tagtäglich. Und diese Gegner sind Medienschaffende, VerlegerInnen, die alle was wollen. Und zwar Steuergeld, öffentliches Geld. Für was auch immer. Nicht schlecht zu berichten oder um gut zu berichten oder um weiterhin bestehen zu können. Also die Medienpolitik in Österreich, in seinen Worten, war quasi ein Balanceakt zwischen vielen Interessen, die er bedienen musste. Und das in dieser Offenheit und dieser klaren Sprache einfach auch mal zu hören, das war auch erhellend, ja.
Ja, und jetzt muss man aber dazu sagen, dass das natürlich auch zu einem Zeitpunkt kommt, wo die SPÖ nicht in der Bundesregierung ist.
Das hat er auch gesagt, ja. Er hat gesagt, das hat gut getan, mal in die Opposition zu gehen oder überhaupt mal in dieser Rolle zu sein, in der Opposition zu sein, um zu sehen, wie wichtig es ist, Stellen nicht politisch zu besetzen. Ja. Und auch das war in dieser Klarheit erhellend zu hören.
Genau, und dazu habe ich ein Gespräch geführt mit dem SPÖ-Mediensprecher Jörg Leichtfried, dem ich da durchaus auch abnehme, dass er da sozusagen auch möglichst offen und ehrlich kommuniziert. Aber der war dann, wir haben das Postenbesetzungsproblem angesprochen, das machen wir jetzt vielleicht gar nicht ganz groß auf das Thema, aber Stichwort RTR zum Beispiel, die wichtigste Medienförderstelle, wird da klar parteipolitisch besetzt. Und auf meine Frage hin quasi, wie man das lösen kann, das Problem mit diesen politischen Postenbesetzungen, dass diese Verlockung immer so groß ist, ja, sagt er, das ist eine Herausforderung für die nächste Bundesregierung und ich bin gerne bereit, mich im Rahmen meiner Möglichkeiten dafür einzusetzen, dass das dann auch in Zukunft so passieren wird. Und das ist, wenn man eben diesen Politiker-Sprech schon ein bisschen hört, ist schon klar, dass das hier nicht einmal jetzt eine klare Ankündigung kommt. Und es ist ja auch klar, weil die SPÖ natürlich eine Partei ist, die hier wirklich viele Sünden angesammelt hat im Bereich der Medienpolitik bei den Postenbesetzungen, gerade bei der RTR dasselbe Spiel abgezogen hat wie die ÖVP ein paar Jahre später.
Ja, und auch Thomas Trotzer hat auf die Frage hin oder auf den quasi Vorwurf hin, dass auch er Positionen parteipolitisch gefärbt besetzt hat, gesagt, wenn Sie mir jetzt vorwerfen, einen Sozialdemokraten bevorzugt zu haben, dann muss ich mit diesem Vorwurf leben.
Ja.
Und auch das ist bezeichnend.
Ist bezeichnend. Jetzt, wie angekündigt, wollen wir mal kurz ein bisschen die Inseratenbrille auch, obwohl nicht ganz wahrscheinlich
fallen. Warte mal, ich glaube, ich hätte einen Übergang.
Ja, bitte.
Also die OMV, du, Aschwin hat ja eine Geschichte über den OMV, die Slap-Klage gegen Dossier auch gemacht. Und da haben ja Inserate dann auch irgendwie eine Rolle gespielt. Also die Inserate spielen ja quasi nicht nur eine Rolle in der Politik, um Beeinflussung durchzuführen, sondern auch in dem Fall der OMV.
Ja, ich habe auf Wunsch meines Chefredakteurs quasi einen Erfahrungsbericht verfassen dürfen für die Ausgabe, wie es einem Medium geht, wenn es keine Inserate nimmt. Das ist ein Trend, der sich europaweit abspielt, das, wie der Flo gesagt hat, diese SLAP-Klage. SLAP steht für Strategic Lawsuit Against Public Participation, also eine Einschüchterungsklage. Und das hat in den letzten 10 Jahren massiv zugenommen. Es gibt Organisationen in Europa, die sich die Mühe machen, das zusammenzufassen, zu konsolidieren. Und die kommen drauf, dass eigentlich seit 2019 mehr als die Hälfte von europaweit in den letzten 10 Jahren zusammengefasst 570 SLAP-Klagen passiert sind. Und Dossier war eine dieser Medien, die es in Österreich als erstes erwischt hat. Und danach sind andere gekommen. Also es gibt da die Plattform Zack Zack, die geklagt worden ist vom Milliardär René Benko. Es gibt den Kabarettisten Florian Schäuber, der geklagt worden ist vom Chef des Bundeskriminalamts. Also das ist ein Trend, der massiv zunimmt. Und weil wir uns nicht damit abfinden, dass das im Hintergrund passiert, haben wir uns angeschaut, wie geht denn so ein Unternehmen wie die OMV vor, wenn sie ein Medium wie Dossier klagt. Und da sind wir auf interessante Dinge draufgekommen, dass zum Beispiel massiv in PR investiert wird. Sie werden in der Geschichte lesen, dass ein gewisser Wolfgang Rosam massiv verdient hat an der Klage gegen ein Medium. Das war das PR-Desaster des Jahrzehnts für die OMV. Und dort hat er wohl vermutlich teuerste PR-Berater ein kleines Vermögen verdient. Wie viel das ist, lesen Sie im Dossier. Sie werden
ungefähr sehen, unser Jahresbudget, oder?
Mehr. Mehrere Jahresbudgets, würde ich sagen. Und Sie finden auch immer wieder dieselben Anwälte, die sich da eine goldene Nase verdienen. In unserem Fall war das der Peter Zöchbauer. Das ist auch derjenige, der für René Benko arbeitet, das ist der für den Wolfgang Fellner arbeitet, für die Familie Glock einer Zeit. Also es sind immer die gleichen Personen. Und wir haben so die Mechanismen einer SLAP-Klage dargestellt, also wie Gutachterinnen und Gutachter teilweise missbraucht werden, wo aus dem Zusammenhang gerissene Textteile genutzt werden, um einen Anspruch irgendwie darzustellen. Und ja, die Überleitung war ganz gut, weil die OMV, weil sie nicht gewusst hat, wie sie mit Dossier umgehen soll, über 700.000 Euro in Inserate gebuttert hat bei Konkurrenzmedien. Ich meine, Konkurrenzmedien haben wir eigentlich keine, bei anderen Medien, um quasi zu bewirken, dass die nicht das schreiben, was wir veröffentlicht haben. Und jetzt werden Sie sich fragen, woher habe ich denn diese ganzen Daten? Diese Summe der Inserate haben diese besonders gescheiten Leute von der OMV in der SLAP-Klage gegen Dossier verwendet und haben nicht bedacht, dass womöglich das attackierte Medium all das, was die da liefern, jeden Blödsinn ausweiden wird. Und ja, Sie können es auf 6 Seiten bei uns jetzt lesen.
Genau, Seles Watschen, Männer, ist wirklich faszinierend, weil du da wirklich diese Mechanismen nachgezeichnet hast und erklärt hast, wie man so etwas konstruiert, eigentlich so eine SLAP-Klage. Ist sehr erhellend. Ich würde jetzt aus dem Heft, ich glaube, ein Thema ist noch da, dass wir kurz besprechen sollten. Ich habe vorher ein bisschen Transparenz klein geredet. Ja? Transparenz ist natürlich essentiell wichtig, und ich würde noch gern kurz über das Thema Informationsfreiheit sprechen, weil es ist auch ein bisschen so ein Wort, wie soll man sagen, wie die Schleichwerbung, das vielleicht dann so mitschwingt. Man nimmt es vielleicht gar nicht mehr so, es ist immer wieder in den Medien, es wird gefordert, dann gibt es wieder irgendwelche Reden dazu. Wir haben uns das, beziehungsweise die Informationsfreiheitsexperten Markus Hammettner und Matthias Hutter haben das für uns detailliertest aufgearbeitet. Und ich würde dich bitten, Flo, ob du vielleicht kurz was dazu sagen kannst, weil das war einer der Momente in den letzten Wochen, wo ich dich wütend wie selten erlebt habe. Und zwar, wenn es um den Mechanismus, um den Zugang zu Informationen angeht, die eigentlich öffentlich sein sollten, wie zum Beispiel entscheidende Informationen aus U-Ausschüssen, zu denen in Österreich aber mangels Informationsfreiheit Journalisten, Journalistinnen keinen Zugang haben, aber Parteien einen Zugang haben. Und dadurch entsteht eine gewisse Mechanik, die dich ärgert, oder?
Die macht mich rasend. Ja, weil das ist ja quasi die Kehrseite. Dadurch, dass in Österreich Journalistinnen und Journalisten nicht ein rechtliches Vehikel, wenn Informationsfreiheitsgesetz, haben, um an Informationen zu kommen, die ihnen eigentlich zustehen und die Arbeit eigentlich ermöglicht, kommt man nicht darum herum, sich mit Menschen aus der Politik, mit Politikerinnen, mit politischen Parteien quasi auch immer wieder quasi den anzunähern, um an Informationen zu kommen, die die politischen Parteien haben. Und dadurch beginnt dieses Mauscheln im Kleinen, an Informationen zu kommen. Und das wird natürlich, das zieht sich durch die gesamte Branche, und dadurch entstehen dann auch so Gefälligkeiten. Also eine Politikerin, die vielleicht einem Journalisten eine Information gibt und dafür erwartet sich der Politiker eine gute Berichterstattung zwei Monate später oder wie auch immer. Und Das ist das, was mich wahnsinnig macht, weil ich hätte gern schon vor 10 Jahren die Vergabeakten der Stadt Wien, Inserateschaltungen von damaligen Wohnbaustadtrat Werner Faymann eingesehen. Ich bin sicher, da wäre man auf einiges drauf gekommen, und wer weiß, ob er dann Bundeskanzler geworden wäre. Dass man noch immer nicht diesen rechtlichen gesicherten Zugang hat, und das führt mich auch wieder zu dem aktuellen Reform der Abschaffung der Bagatellgrenze oder dieser versprochenen vollkommenen Medientransparenz. Wenn man nicht an die ganzen Vergabeakten kommt, ja, dann werden die Summen halt ab dem ersten Cent offengelegt. Aber was heißt das schon? Ich möchte die Rechnungen, ich möchte die E-Mails, ich möchte all das, was man eigentlich jetzt erst durch diese Chat-Protokolle sieht, all das möchte ich als Journalist bekommen. Und all das bekommt man in Schweden oder in anderen Ländern etc. Und das muss der Anspruch sein. Dorthin muss die Reise hingehen. Und solange das nicht ist, ja, wäre ich Rumpelstilzchen. Also da, ja.
Ja, ich finde es wichtig, diesen Aspekt zu betonen, weil man ihn, glaube ich, nicht so präsent hat. Oft, wenn es ums Thema Informationsfreiheit geht, ist doch ein sehr abstraktes Wort, dass es hier einen richtigen Hebel hätte eigentlich auch, um den Journalismus zu beflügeln.
Nur ganz kurz, weil es halt auch schon dazu beiträgt, dass Journalistinnen nicht ihre Arbeit machen können oder ihrer Arbeit nachgehen, weil jene, die Zugang zu diesen Akten haben, das sind PolitikerInnen, und die können sich dann gegenseitig über Medien Sachen ausrichten oder Sachen aufdecken, aber das ist eigentlich die Aufgabe des Journalismus, und wir können dieser nicht nachgehen, wenn wir keinen Zugang zu Informationen haben und dieser uns auch immer verweigert wird, selbst wenn wir Einspruch erheben, vor Gericht ziehen, monatelang, fast jahrelang darum kämpfen müssen, was denn jetzt eigentlich Sache ist und Informationen zu bekommen.
Nur ein Beispiel, wir wollten für dieses Magazin einfach dem Verdacht nachgehen, dass die Beinschab-Umfragen auch von der SPÖ Wien und der Stadt Wien eingesetzt wurde. Wir haben vor im Juli die ersten Anfragen gestellt, um herauszufinden, welche Meinungsforschungs- und Marktforschungsinstitute von der Stadt Wien, vom Presseinformationsdienst beauftragt wurden. Da wurden welche beauftragt in Höhe von, ich glaube jetzt 1,5, 1,7 Millionen Euro in den letzten 7 Jahren. Diese Information bekommt man nicht. Man muss sie durchfechten, man muss sie wieder einklagen und in 3 Jahren hat man dann diese Information. Also vielleicht sollten wir jetzt anfangen, damit wir es vor der nächsten Wiener Gemeinderatswahl haben, damit die SPÖ da vielleicht ins Schwitzen kommt. Aber das sind so Sachen, diese Information sollte man gleich bekommen. Bekommt man nicht, kann man keine Geschichte darüber machen. Nur sich darüber aufregen hier.
Aber es ist halt, genau, aufregen. Ne? Also das können wir jetzt machen, aber ich glaube, das war auch bezeichnend. Georg, da hattest du ja auch wir haben mehrere Expertinnen Interviews geführt für diese Ausgabe, ich glaube 10, 15 Interviews insgesamt. Und da hat eine Politikwissenschaftlerin zu dir gemeint, das Problem besteht halt auch darin, dass die Zivilgesellschaft entweder nicht dieses Problembewusstsein hat oder aber etwas machtlos dagegen ist, weil diejenigen, die es ihnen sagen könnten, dass das Amtsgeheimnis ein Problem ist, nämlich die Medien, werden es nicht tun, weil die profitieren schon auch von dieser Geheimniskrämerei und diesen gegenseitigen Informationszuschiebungen.
Ja, genau, wie du sagst, also das wird damit argumentiert, dass es zu wenig öffentlichen Druck gibt und das sagt eben dann Politologin Steiner Hemmele und auch Politologe oder Politikberater Thomas Hofer, die sagen, die Politik bewegt sich bei Dingen, wo der öffentliche Druck nicht ein gewisses Maß überschreitet, nicht und sieht das dann nicht als prioritär. Da kann man natürlich die Frage stellen, okay, wäre es anders, wenn jetzt diese Zeitungen nicht dieses Thema nicht ignorieren würden und wenn zum Beispiel die Kronenzeitung aufs Cover heben würde, 2 Millionen Euro verschwendet, bei irgendeiner Inseratenkampagne, wäre natürlich eine andere Situation. Und insofern ist es ein bisschen perfide natürlich, wenn man mit dem fehlenden öffentlichen Druck auch argumentiert.
Ja, wobei da vor allem der Öffentlich-Rechtliche auch auslässt, weil das könnte das Korrektiv sein und genau diese Themen
Sie hören
setzen,
den Dossier-Podcast.
Setzen, aber
doch
auch hier wiederum
mehr, viel mehr.
Hat man natürlich
Dossier gibt
das Problem
es
quasi
im Internet und auf der Bühne. Ja. Unabhängig
politische
und werbefrei, von Menschen
dann
getragen, die kritischen Journalismus
kommt,
schätzen,
die meisten Menschen
werden Sie
schon,
Dossier-Mitglied. Mehr auf crowdfunding.dossier.at.
Ja, eines wollte ich noch anteasern, weil vorher die Worte gefallen sind, Chatverläufe, politische Nähe. Es gibt auch eine tolle Geschichte, die du noch aufgeschrieben hast, über einen Herrn, der hier hinten zu sehen ist, Pressechefredakteur Rainer Nowak. Also wenn Sie noch nicht genug Teaser hatten, um sich das neue Heft reinzuziehen, dann ist vielleicht das...
Man muss auch sagen, Rainer Nowak bzw. sein Vorgänger Michael Fleischacker ist auch einer der Gründe, warum es Dossier gibt. Also vielleicht das als Teaser.
Also gute Überleitung.
Wird ja offengelegt und ja.
Genau, wird auch offengelegt in dem Magazin. Das ist vielleicht eine ganz gute Überleitung, weil wir uns in dem Magazin schon auch vorgenommen haben, zum 10-jährigen Jubiläum uns sozusagen selber unter die Lupe zu nehmen. Das geht natürlich nur eingeschränkt, das ist klar, aber wir bemühen uns trotzdem, hier möglichst offen umzugehen mit unserer Entstehungsgeschichte, mit der Finanzierung, mit vielleicht auch Fehlern, die wir gemacht haben. Genau, aber kurz noch, um das abzuschließen, das neue Magazin ist erschienen. Viele von Ihnen sind Mitglieder, die meisten, Sie werden das bald in der Post haben und wir freuen uns schon, wenn Sie uns sagen, wie es Ihnen gefällt. Wir hoffen, es gefällt Ihnen. Für alle, die interessiert sind, es gibt auch hier ein paar Exemplare noch zu erstehen, aber ich empfehle die Dossier-Mitgliedschaft. Das ist auf jeden Fall der beste Weg. Sie bekommen das Magazin regelmäßig mit der Post zugeschickt und auch Zugang zu allen bisher erschienenen Ausgaben digital für nur 52 Euro im Jahr. Das war die kurze Werbeeinschaltung zur Mitte, würde ich sagen, unseres Abends hier. In einem zweiten Teil.
Aber warte ganz kurz, bevor wir zum zweiten Teil kommen. Ich habe da schon 2 Fragen gesehen. Vielleicht wollen wir, oder 3, 4, vielleicht wollen wir schon mal ein paar Fragen einholen.
Florian, ich hätte eine Frage an dich. Du hast Spanien schon erwähnt. Wie steht denn Österreich im europäischen Vergleich da mit den Inseraten, mit der Pressefreiheit, mit der vierten Säule?
Also ich, das ist fast unerreicht. Ich habe leider nicht den gesamten europäischen Überblick. Wir haben vor Jahren einmal recherchiert und die Inseratenschaltung in der Stadt Wien verglichen mit München, Hamburg, Berlin, Da kann man diese drei Städte zusammenzählen und kommt nicht auf die Ausgaben der Stadt Wien. Man hat Jahre, wo die österreichische Bundesregierung in absoluten Zahlen mehr Geld ausgegeben hat als die deutsche Bundesregierung. Also das zeigt die Dimension und das zeigt auch wirklich das Problem, wie stark hier in diesem Markt eingegriffen wird. Und wenn jetzt 20 Millionen Euro gerade für eine neue Medienförderung in die Hand genommen werden, ist das schön und gut, aber es ist in der Relation zu dem, was in den Markt an öffentlichen Geld in Form von Inseraten hineingeht, das ist außer Balance. Ja, und es gibt diese Vergleiche auch quasi, Paris, London und so weiter gibt nicht so viel Geld aus wie die Stadt Wien. Ich kann es jetzt nicht, vielleicht Josef Trappel, Kommunikationswissenschaftler von der Uni Salzburg, hat mich vor einigen Monaten oder vor einem Jahr mal in einer Radiosendung korrigiert und hat gemeint, in Rumänien ist es noch schlimmer. Ja. Also es kann sein, dass es das ein oder andere Land gibt, wo es noch schlimmer ist als bei uns, aber es ist fast unerreicht.
Und wenn wir jetzt zu den positiven Beispielen gehen, hast Spanien positiv erwähnt, welche Länder in Europa würdest du da noch zu den positiven zählen? Großbritannien, sind die da eher offen?
Ja, also ich würde einfach da im deutschsprachigen Raum bleiben. Wenn man jetzt Deutschland sich anschaut oder die Schweiz, das ist unvorstellbar, diese Summen in die Hand zu nehmen. Wir haben hier in dem Heft auch eine Grafik, die das deutsche und das österreichische Innenministerium im Wahljahr 2017 wurde in Deutschland gewählt, der Bundestag, und in Österreich der Nationalrat. Da hat das österreichische Innenministerium 2,6 Millionen Euro ausgegeben an Inseratenschaltungen. Das deutsche Innenministerium 1200, 1700 Euro. Das sind die Relationen, der Unterschied. Also würde es nicht in Deutschland so in dieser Form geben. Da glaube ich, gehen alle Medien auf die Barrikaden. Vor allem der öffentlich-rechtliche.
Es war noch eine Frage in der zweiten Reihe,
Nein, es war nur eine Anmerkung. Ich möchte kein Co-Referat halten, aber so ganz stimmt es nicht, dass die Politik alle Informationen hat, weil sie ist ja genauso darauf angewiesen, das Interpellationsrecht zu nutzen, Anfragen zu stellen und bekommt 2 Monate später eine Antwort oder auch nicht, unterschiedlicher Qualität, aber auch keine Chats-Vergabeunterlagen oder Ähnliches. Das war mir ein Anliegen, das doch anzumerken.
Das stimmt absolut. Es war sogar mal so, dass die Opposition im Wiener Gemeinderat Anfragen gestellt hat, diese Antworten nicht bekommen und wir mussten sie dann als Medium einklagen. 3 Jahre später haben wir dann, also in dem Fall ja, bei Untersuchungskommissionen oder Untersuchungsausschüssen sitzt die politische Opposition auf einem Berg von Unterlagen, der so riesig ist, dass es ja quasi auch den politischen Parteien, die das untersuchen sollen, ja eigentlich schwierig ist, das alles zu durchforsten. Und das war gemeint quasi, da wäre es doch toll, wenn die gesamte Bevölkerung das durchforschen könnte, um den einen oder anderen Schatz zu heben.
Und du hast es heute eh gesagt, es gibt ja auch Länder, wo die totale Transparenz möglich ist. Also Schweden ist so ein tolles Beispiel, gibt es auch eine coole Geschichte auf Dossier, die der Kollege Atefi geschrieben hat. Da kann man alles einsehen.
Ja, und das war auch so überraschend für mich, so diese Chat-Protokolle, die man jetzt sieht und so weiter, das kann man einfach in Schweden, also da müssen die Politikerinnen und Politiker aufpassen, was sie auf ihrem Diensthandy schreiben, weil all diese SMS kann man anfragen als Journalistin oder Journalist und dadurch quasi, passt man als Politikerin und Politiker auf und muss sich halt auf einen Kaffee treffen, wenn man was zu sagen hat.
Ich habe eine Frage und eine kleine Ergänzung. Die Frage wäre, was stellen wir uns unter einem Vergabeakt genau vor? Also da kann ich mir nichts vorstellen. Und die Ergänzung wäre, weil du von Slap-Klagen gesprochen hast, das trifft nicht nur Medien. Das hat auch 14-jährige Umweltschützer heuer in der Donaustadt getroffen, denen das von der SPÖ angedroht wurde. Das muss man sich auch einmal vorstellen in diesem Land.
Unter einem Vergabeakt stellt man sich vor quasi die Genesis eines Vergabegeschäfts. Also wo quasi, jetzt im übertragenen Sinne, es ist ja alles elektronisch, aber wo man quasi einen Akt hat, da beginnt quasi ein ein Vorhaben einer Behörde zu laufen mit, keine Ahnung, einer politischen Idee, die umgesetzt werden muss von der Behörde, und dann hat man quasi hier in diesem Akt quasi gewisse Anforderungen, warum, ich bleibe bei den Inseraten, warum wird eine Inseratenkampagne gemacht, was für Ziele, was für Zwecke wird erfüllt, wie kommt man quasi auf die Auswahl der einzelnen Medien, und das muss irgendwie dokumentiert sein. Und wenn das nicht dokumentiert ist, sondern man einfach sagt, okay gut, wir schalten 200.000 Euro, ein bisschen was in der Kronenzeitung, ein bisschen was bei Herrn Fellner und so weiter, dann hat man da eigentlich schon, ja, eigentlich ein Problem, weil das dann nicht ordentlich abläuft. Und diesen Prozess, wie es zu der Vergabe von öffentlichem Geld kommt, der muss irgendwie dokumentiert sein, und das ist der Vergabeakt. Ja.
Das ist ein bisschen so, was bisher geschah, oder? Wenn man, oder so das Prequel zu einer Star Wars Trilogie oder so.
Genau, also das Letzte, was wir dann sehen als Bevölkerung, ist das Inserat in der Zeitung, und wir würden gerne wissen, wie ist es losgegangen, dass es überhaupt dieses Inserat gibt, und was für Schritte sind dazwischen passiert.
Meine Frage zieht auf das Informationsfreiheitsgesetz. Ist sowas in Österreich überhaupt möglich? Jetzt, wenn ich mal anschaue, quasi, wenn ich Anfragen stelle und quasi die Beantwortung kriege, hat man oft das Gefühl, da gibt es eigene Leute, die extra dafür angestellt worden sind, solche Antworten zu formulieren, dass man exakt nichts draus lesen kann. Und wenn man sich dann auch anschaut, wie zum Beispiel den Jahresbericht des Presseinformationsdienstes in der Stadt Wien, wo noch viel mehr unklar bleibt dann im Endeffekt, dass wie rauskommt, wird sowas in Österreich auch bei den Initiativen gehen?
Aber das ist ja das Interessante. Wenn ich eine Anfrage stelle, bekomme ich quasi das Framing, dass man die Behörde oder die politische Partei, die an der Macht ist, geben möchte. Mit dem Informationsfreiheitsgesetz bekomme ich die Originaldokumente und die Original-E-Mails etc., die dem zum Grunde liegen. Das heißt, ich kann mir meinen eigenen Reim daraus machen, beziehungsweise ich kann einfach diese Originaldokumente, ich kann darüber berichten, ganz nüchtern, und die Leserin und der Leser soll sich das Bild machen, und ich kann das noch dazu in Kontrast stellen zu dem, was die Behörde oder die Politik dazu sagt. Also das ist der Unterschied. Ich bekomme nicht nur eine geframte Antwort, sondern ich bekomme die Unterlagen. Und dann kann ich quasi daraus meine journalistische Geschichte machen, und die Menschen können sich ihr Bild machen.
Genau, also es wird ja im Grunde dann von einer Hohlschuld zur Bringschuld, vielleicht kann man so verkürzt sagen. Und das ist ja im Moment auch das Hauptargument, das verwendet wird, um gegen eine Einführung eines Informationsfreiheitsgesetzes auf unterschiedlichen Ebenen zu argumentieren. Und zwar, dass es quasi Gemeinden, vor allem kleinere Gemeinden, überlasten würde, einerseits quasi alles von sich aus offen zu legen und auf der anderen Seite dann auch Anfragen, Nachfragen zu beantworten. Das ist natürlich ein Argument, das man nicht völlig vom Tisch wischen kann, aber es gibt, wie wir auch nachgezeichnet haben, und es wird dann eben halt diffizil, es gibt da ganz klare Mechanismen, wie man das auch verhindern kann. Also es wird dann immer so ein Bild gezeichnet, dass dann plötzlich hunderte wild gewordene Bürgerinnen quasi Gemeinden lahmlegen. Das ist tatsächlich so ein bisschen das Schreckgespenst, das gezeichnet wird, gerade von der Bürgermeisterinnenpartei ÖVP. Aber es gibt hier natürlich Wege, auch solche verwaltungstechnischen Horrorszenarien zu verhindern.
Ja, vom Baltikum bis zum Balkan. Ja. Also überall gibt es diese Wege, nur bei uns nicht.
Ich möchte ganz kurz, ich bitte darum, dass ich ganz kurz den Advocatus Diaboli machen darf. Warum, jetzt in zwei Dingen, warum soll eine Zeitung, die der ÖVP gehört und jeder weiß das, nicht für die ÖVP geworben werden? Das ist einmal das eine, das ist einfach ein Missverständnis jetzt hier. Und das zweite ist, Zur Geschichte des Volksblatts. Es hat einmal das Wiener das kleine Volksblatt gegeben. Das war eine kleinformatige Zeitung, an die ihr euch alle nicht mehr erinnern könnt, wahrscheinlich. Da ist dann der Herr Dichern zu denen gegangen und hat gesagt, pass auf einmal, ja, dieser Marketingvorteil dieses Kleinformats, ne, hat aber auch Nachteile. Man verliert ja so, es ist teuer eigentlich, man verliert Platz, also 4 Zentimeter in der Mitte sozusagen. Wenn man das groß erscheint, also im Normalformat, ist da gibt es viele Vorteile dafür. Die haben sich das ausgehandelt. Es geht nur, wenn beide gleichzeitig großformatig erscheinen, weil sonst hat einer einen Vorteil. Ne? Man hat einen Vertrag gemacht, man hat die Konventionalstrafe vereinbart. Am Tag, wo das kleine Volksblatt als Volksblatt erschienen ist, ist die Grodin-Zeitung klein weiter erschienen, hat die Konventionalstrafe gezahlt und das Volksblatt erweckt. Übergeblieben ist die oberösterreichische Ausgabe davon.
Es ist total in Ordnung, wenn jede Partei oder wer auch immer eine eigene Zeitung erhalten möchte oder haben möchte, ist jedem und jeder Partei auch total freigestellt. Aber warum müssen Steuerzahlerinnen in Form von Inserate innerhalb von den vergangenen 10 Jahren fast 8 Millionen Euro in diese Zeitung investieren, die nach eigenen Angaben 60.000 LeserInnen hat, wobei diese Angabe auch nicht unabhängig zu überprüfen ist, weil sich das Volksblatt jeder Kontrolle von außen entzieht. Also man weiß nicht, wie hoch die Auflage ist, wie viele Leute diese Zeitung lesen. Also warum müssen wir alle mit unserem Steuergeld, hart erarbeitet, diese Zeitung künstlich am Leben erhalten? Wenn die ÖVP diese Zeitung haben möchte, darf sie das. Aber dann soll sie das aus ihrer eigenen Kasse bezahlen und nicht aus unser aller Kasse.
Und die Chuzpe ist ja beim Volksblatt auch, dass man ja sagt, man ist unabhängig.
Da gab es noch eine Frage, glaube ich.
Ja, zwei kurze Anmerkungen meinerseits. Erstens, ihr braucht mich nicht überzeugen vom Informationsfreiheitsgesetz, da bin ich sofort bei euch. Nichtsdestotrotz sozusagen hatte ich mal das Vergnügen, auf der anderen Seite zu sein, nämlich ich durfte mitarbeiten im Untersuchungsausschuss zur Hypo. Und dann kam noch eine Pandemie dazu und seither habe ich einen Twitter-Habit. Und das Problem ist, wenn man sich den österreichischen Innenpolitikberichterstattung anschaut, wir haben auch ein ganz massives Problem auf der Qualitätsseite, was die Journalisten und Journalistinnen angeht. Und auch sozusagen die verlegerischen Strukturen dahinter, die Verlegerfamilien und die sozusagen damit verbundenen Eigentümer. Also man kann durchaus sozusagen auf die Politik schimpfen, aber das ist jetzt sozusagen, also, was mich ein bisschen an der ganzen Debatte immer stört. Und ja, ich habe ein politisches Käppchen auf, ich bin heute nicht mehr aktiv, also schon ein gutes Jahrzehnt her, bin aber trotzdem sozusagen noch dem ganzen Laden emotional verbunden. Aber ehrlicherweise, was sozusagen an Qualität in Österreich Journalismus abgeliefert wird, ist schon richtig scheiße manchmal. Konkretes Beispiel, die Wiener Stadtwerke-Diskussion. Aus beruflichem Grund heraus habe ich auch dann an dem Thema nochmal anstreifen dürfen. Zweite Reihe, aber man kriegt halt trotzdem was mit. Und jetzt nicht auf der Seite der Stadt Wien, sondern einer von den komischen Beratern. Ganz ehrlich, was da sozusagen von Journalisten und Journalistinnen abgeliefert wurde, war, pardon my French, gequälte Kacke. Innerhalb von 24 Stunden hat sich jeder Journalist aufgeschwungen, zum Profibilanzierer zu werden. Man hat sozusagen irgendwie Bilanzidentitäten nicht verstanden. Und natürlich sozusagen hat dann auch der politische Betrieb am Ende des Tages ein Bedürfnis, einen Selbstschutzmechanismus zu entwickeln. Dass der leicht korrupt ist, von Werner Faymann angefangen, oder auch die ÖVP mit ihrem komischen Volksblatt und die ganzen anderen Konstruktionen. Ja, aber bitte sozusagen hauen wir nicht dauernd nur auf die Politik hin, sondern stehen wir uns auch dem Ganzen ein. Wer auch immer in Österreichs Medien arbeitet, da mögen einige anständige Leute dabei sein, aber es ist auch ein ganzer Haufen fester Trotteln dabei.
Wie überall, oder?
Ja, also nur ganz kurz, weil mich das einfach an das Interview mit Thomas Trotzer nochmal erinnert, wo er quasi meint, das Missverhältnis zwischen Politik und Medien reicht Jahre zurück. Und es ist nur eine Frage, wie man diesen Drogenentzug auch regelt. Also ja, es arbeiten wahrscheinlich viele Journalistinnen und Journalisten in Medien, die wiederum unter anderen Zwängen stehen, als wir jetzt vielleicht bei Dossier, und die nicht die Hand beißen, die sie füttert. Also das ist schon auch ein Missverhältnis, das auf einer Systemebene, glaube ich, betrachtet werden muss und weniger auf dieser individuellen Ebene, dass die Journalistinnen und Journalisten so schlechte Arbeit leisten, sondern dass die Zwänge, unter denen sie operieren müssen, fatale sind und dass die aufgehoben können.
Ja, ich gebe Ihnen auch recht, dass es quasi natürlich Luft nach oben gibt im österreichischen Qualitätsjournalismus dass da viel passieren muss. Das Problem ist, dass sind die Rahmenbedingungen, die nicht passen, dass die Rahmenbedingungen in den vergangenen 10 Jahren schlechter geworden sind, dass Redaktionen immer weniger Geld haben, dass eine Recherchereise in die Steiermark nicht bezahlt wird, dass die Erwartungshaltung ist, dass die Redakteurinnen und Redakteure den Print, die Online-Geschichte, Social Media bespielen etc. etc. machen. Und das kommt dazu, dass hier quasi in der Qualitätsberichterstattung Fehler passieren beziehungsweise einfach kein guter oder kein Journalismus existiert, wie er existieren sollte. Und deswegen ist es so wichtig quasi, dass man diese Rahmenbedingungen behebt und natürlich ständig auch vor der eigenen Tür kehrt und ständig quasi und diese Diskussion über Medien, über die eigene Redaktion, die gibt's zu selten, zu wenig und die braucht es viel mehr. Also da gibt es einiges zu heben und ja.
Das war jetzt wirklich die perfekte Überleitung, weil wir haben uns auch genau das eigentlich vorgenommen noch für heute. Und das ist jetzt eh schon ein bisschen eine fortgeschrittene Zeit, aber ich möchte jetzt gerne noch eine Runde beginnen. Wir wollen jetzt einmal den Blick auf uns selber richten. Wir wollen ja jetzt auch über unsere eigene Redaktion sprechen. Wir sind ja vor 10 Jahren mit gewissen Zielen, mit einer gewissen Mission, kann man eigentlich sagen, auch als Dossier gestartet, haben jetzt mittlerweile tausende Menschen, die uns dabei unterstützen, die offenbar dieses Ziel auch unterstützen möchten. Eben. Und da geht es ganz viel auch um Rahmenbedingungen für Berichterstattung, um auch die Tonalität, um Sachlichkeit und so weiter. Jetzt zum Abschluss kurz eine Runde von uns und dann würde ich gerne die Mitglieder auch fragen. Wie ist denn jetzt unsere Bilanz? Wie ist deine Bilanz, Florian, nach 10 Jahren Dossier? Dossier, eine Abrechnung.
Ich glaube, wir haben mehr richtig als falsch gemacht. Ich glaube, auch wir haben Luft nach oben, um besser zu werden, zum Glück. Als wir gestartet sind vor 10 Jahren, hatten wir 3.000 Euro Startkapital und das war ein Problem. Heute haben wir ungefähr 400.000 Euro Budget im Jahr und das ist das Problem, weil die Strukturen mitgewachsen sind, weil wir vor 10 Jahren keine Kollektivvertragsanstellungen hatten, weil wir kein Büro hatten, keinen Firmenbuchzugang etc. Und all diese Strukturen müssen bedient werden. Das heißt, eigentlich der Druck, dieses Budget aufzustellen, ist jedes Jahr gewachsen und ist größer als noch vor 10 Jahren. Und das zu Rahmenbedingungen für uns selbst als Organisation und inhaltlich, glaube ich, wir hatten vor kurzem Themendiskussion, es liegen 14 Themen am Tisch und wir sind in dieser Zwangssituation, dass wir uns irgendwie ein Thema aussuchen müssen oder zwei und 12 vernachlässigen müssen. Und das ist natürlich sehe ich immer wieder das Problem.
Also der Wunsch nach mehr Ressourcen, aber wenn man jetzt tatsächlich auch an euch und auch an mich dann, ich würde auch was dazu sagen, aber wo würdet ihr sagen, man weckt ja auch immer an Kritik, ich meine, ihr könnt sagen, was ist gut gelaufen aus eurer Sicht, worauf seid ihr stolz, was waren Highlights sozusagen, aber vielleicht auch, was nehmen wir uns jetzt vor für die nächste Zeit, wo wollen wir irgendwie noch besser werden oder wo wollen wir gewisse Schwächen ausmerzen?
Also ich bin ja, wie gesagt, das jüngste Mitglied auch, wenn ich nicht so ausschaue. Und da ist mir schon, bin ich auf eine Sache sehr, sehr stolz, weil in den 10 Jahren war Dossier aus meiner Sicht, ich war ja davor in einem anderen Medium, das einzige Medium, das sich dem Inseratenthema angenommen hat, dem Inseratenkorruption. Und wir haben unglaublich viele Geschichten auf der Homepage, sollten Sie sich mal anschauen. Und diese Geschichten, die so gut strukturiert zu lesen sind, haben der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft das Thema verständlich gemacht. Und die haben das als Grundlage genommen, um dieses Österreich-Beinschab-Tool zu verstehen und auch zu verstehen, dass Inserate eigentlich eine Währung sind, wie Flo heute gesagt hat. Und so ein, das macht mich echt stolz, dass wir da einen Teil zu einem dieser größten Skandalaufklärungen beigetragen haben.
Das macht mich auch stolz. Ich möchte bei den 14 Themen kurz anhaken. Ich möchte auch, um das Positive vorzukehren.
Immer so negativ.
Ne? Nein, gar nicht. Ich habe mit den Schwächen begonnen. Aber was mich persönlich letztens wirklich beflügelt hat, war diese Themensitzung. Nach 10 Jahren kann man ja sagen, dass vielleicht manche Beziehung ein bisschen einschläft. Aber unsere Beziehung ist irgendwie nicht eingeschlafen. Das freut mich wahnsinnig. Also mit allen positiven und negativen Seiten. Also das merkt man auch noch bei unterschiedlichen, nicht Konflikten, aber vielleicht Meinungsverschiedenheiten, die es immer wieder gibt. Das ist ja ein Unterschied, wie wir wissen. Aber das hat mich auch gefreut. Das habe ich auch letztens ganz stolz jemandem erzählt, weil ich gesagt habe, eigentlich nach 10 Jahren brennt die Flamme, würde ich sagen, oder? Was sagt ihr?
Ja.
Es gibt Konflikte.
Ja, sicher haben wir Konflikte. Aber ich musste heute auch in Vorbereitung auf das Hinterzimmer kurz darüber nachdenken, was wir eigentlich in 10 Jahren Dossier so erlebt haben gemeinsam. Und ich möchte kurz eine Erinnerung mit Ihnen teilen, als wir die Dossier Asylrecherche gemacht haben. Das war 2014, da sind wir 100 Asylheime in Österreich abgefahren und also in 3 Bundesländern nur abgefahren und wollten wissen, wie denn jene Menschen untergebracht sind, die am meisten Schutz suchen. Und der Asylheimbetreiber von dem schlechtesten Asylquartier von allen 100 hat uns dann wegen Hausfriedensbruch angezeigt und wir waren dann vor dem Bezirksgericht in Neusiedl am See im Burgenland und ich habe Florians journalistisches Feuer für dieses Thema hautnah miterlebt, wie er mich eigentlich als seine Kollegin und Redakteurin so richtig gegrillt hat.
Man muss dazu sagen, wir haben damals keinen Anwalt gehabt. Also ich habe die Rolle des Anwalts eingenommen und habe Saal quasi ins Kreuzfeuer genommen.
Aber wie? Gell? Also total gegrillt und nicht mal die Anwältin von diesem Asylheimbetreiber hatte so viele Fragen an mich. Und ihre konnte ich ja gerade noch beantworten, aber deine... Und dann habe ich mal echt ganz kurz gesagt, so, ja, okay, also er brennt wirklich für dieses Thema. Und das ist schon auch etwas, was mich irgendwie noch, also was mich einfach so begeistert an Dossier, ist die Zusammenarbeit mit euch allen und halt einfach diese Leidenschaft, auch ja Rollen einzunehmen, die uns eigentlich vielleicht als Journalistinnen fremd sind, aber Themen, für die wir brennen. Und darauf bin ich jetzt eigentlich nach 10 Jahren Dossier immer noch stolz und freue mich, ein Teil davon zu sein.
Ja, danke Sahel und danke, dass du diese schöne Erinnerung geteilt hast, an die mich auch ganz lebendig erinnern kann. Bezirksgericht in Eisenstadt, glaube ich, war das. Jetzt möchte ich eigentlich die Runde öffnen, weil jetzt es ist schon auch 10 Jahre. Natürlich, wir wollen heute auch ein bisschen feiern, wir wollen anstoßen mit Ihnen und uns freuen. Aber gleichzeitig natürlich stellt sich auch die Frage, was passiert jetzt? Was passiert im 11. Jahr? Wie gehen wir die nächsten 10 Jahre an? Und jetzt wollten wir Sie fragen, wir haben Sie auch im Newsletter schon als quasi Hausaufgabe mitgegeben, überlegen Sie sich vielleicht, ob Sie Wünsche haben. Was wünschen Sie sich von Dossier? Wo sehen Sie irgendwelche Dinge, wo wir uns verstärkt widmen können? Das wäre jetzt ein guter Zeitpunkt.
Oder haben Sie sonst
zu sprechen. Feedback? Oder sonst Feedback, Fragen natürlich. Alles, was Sie anzumerken haben.
Also einerseits muss ich sagen, ich bin bei euch dabei seit der Supermarktausgabe und die hat mich wirklich überzeugt gehabt und Supermärkte und die Dossierakademie, die habe ich ziemlich cool gefunden. Also meine Anmerkung wäre für die Zukunft, ob man das nicht sogar weiter ausweiten könnte, so vielleicht sogar 2 Tage oder dass man sich im Vorhinein schon vorbereitet, weil es hat gerade mich dazu gebracht, dass man sich da mehr investigativ auseinandersetzt und sehr spannend gefunden, wie man halt da auf verschiedene Bereiche mal selber sich eine Meinung bilden kann oder mal nachschaut. Und was ich halt bei Dossier cool finde für die Zukunft, wenn man halt dann eh auch ein bisschen mehr so auf internationale Geschichten hingeht, also wenn es euch zum Beispiel interessiert, eine Geschichte, die ich mich letzte Zeit beschäftigt habe, ist, wie es Saudi-Arabien geschafft hat, sich einen sehr großen Vorteil zu erschaffen, weil die anscheinend jetzt doch von Russland zu 30% Rabatt schweres Erdöl einkaufen, das auf Indien verkaufen, damit sie dann die Kapazitäten frei haben, um dann uns das Öl wiederum zu verkaufen und sie sich dadurch einen guten Gewinn schaffen. Und wir halt nicht drüber reden, weil uns ja die OPEC jetzt in den letzten Wochen 2 Millionen Barrel gestrichen hat, weil sich der Biden drüber aufkriegt. Aber das ist halt so, sehr für internationale Geopolitik und ich weiß nicht, wenn ihr mal so Interesse habt, in den Bereich zu gehen, das würde mich auch sehr interessieren. Nochmal vielen Dank für alles und da freue ich mich auf die nächsten 10 Jahre.
Danke. Vielen Dank. Wir haben übrigens immer Interesse an Anregungen, an Informationen. Das passiert auch schon die ganze Zeit. Also immer wieder melden sich Mitglieder bei uns mit Hinweisen, mit Informationen und das ist auch teilweise die Grundlage auch von unseren Geschichten.
Ja, also ich habe mit großem Interesse über die Akademie gehört. Bin kein Journalist, darf dort nicht hin. Gibt es vielleicht als Anregung die Möglichkeit, so eine allgemeine Schulung für Leute, die ja kritisch sind, zu machen? Also ich habe ein Seminar über, wo schaue ich hin, was frage ich nach, was ist kritisch? Das wäre vielleicht breiter eigentlich auch von Interesse.
Ja, also vielen Dank für die Anregung. Wir sind tatsächlich am Überlegen, quasi welches Angebot wir jetzt losgelöst von journalistischen Geschichten, Artikeln für unsere Community, für unsere Mitglieder aufsetzen können in den nächsten Monaten, Jahren etc. Und da ist es auch eine Überlegung, quasi hier Media Literacy, quasi auch Medienkompetenz auch unseren Mitgliedern irgendwie zur Verfügung zu stellen und die Kurse so weiterzuentwickeln, dass man nicht der Journalistin oder Journalist sein muss. Ja, also it's in the making, wir überlegen noch und wir arbeiten sehr langsam, aber ja.
Aber stetig. Ja. Aber eben dazu muss man kurz sagen, die Dossier Academy, eben unser Fortbildungsangebot, Journalismusfortbildungsangebot, aber mittlerweile mehr als das. Es gab eben dieses Jahr im April zum ersten Mal die Dossier Academy hier als Journalismuskonferenz, die übrigens auch geöffnet ist für Nicht-Journalistinnen und Journalisten, für Interessierte und es ist für nächstes Jahr eine Neuauflage geplant hier im Volkstheater Wien, weil hier diese tollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bis hinauf zum Intendanten das unterstützen und auch hier wieder haben wollen im Volkstheater. Das heißt, wir werden hoffentlich im nächsten Jahr wieder eine Investigativkonferenz hier veranstalten, die offen ist für alle und wo wir genau über diese Themen mit spannenden Gästen sprechen werden.
Die Veranstaltung ist ja dermaßen keusch, dass sich keiner fragen traut. Ihr seid so honoriert, nehme ich jetzt einmal an. Wenn jetzt jemand, also da hat einer eine Geschichte, die so, nehmen wir jetzt an, eine durchrecherchierte Geschichte, bietet sie an, ihr sagt, ja, nehmen wir. Bekommt der ein Honorar dafür oder ist das eine Spende?
Für das haben wir quasi unsere Prozesse. Also selbst wenn es eine durchrecherchierte Geschichte gibt, geht die Geschichte mal quasi über 3 Schreibtische bei uns und wird nachrecherchiert und überprüft. Und dann, wenn das eine Journalistin oder Journalist ist, dann zahlen wir eigentlich in den meisten Fällen das Doppelte, als was die anderen Medien zahlen.
Ja, das einfache Recht ist ja. Danke, das war eine Frage. Ja.
Es ist, wenn die Geschichte gut ist und stimmt.
Ja, hallo. Vielleicht die Anregung und Empfehlung, nachdem es zuerst um die Qualität des Journalismus in Österreich gegangen ist, dass wir nicht viele qualitativ hochwertige Journalisten offensichtlich haben, durch die Einführung eigener Qualitätskriterien ein Exempel zu statuieren und eben auch zu zeigen, was bedarf es, um ein guter Journalist zu sein, ja, und qualitativ hochwertigen Journalismus zu liefern?
Darf ich?
Ja, also wir, diese Qualitätskriterien haben wir. Zum einen haben wir ein Redaktionsstatut, das auf unserer Website, das redaktionelle Richtlinien, das auf unserer Website quasi auch zum Download ist. Zum anderen unterwerfen wir uns dem Ehrenkodex des österreichischen Presserats. Das Interessante ist, und das zeigt sich auch ein bisschen das Problem, wir haben 9,5 Jahre versucht, dem österreichischen Presserat beizutreten und durften es nicht, konnten es nicht, weil wir als reines Online-Medium, das wir lange Zeit waren, nicht die periodische Erscheinungsweise als Druckmedium erfüllt haben. Das heißt, nur ein reines Online-Medium kann sich derzeit nicht freiwillig quasi dem Ehrenkodex der österreichischen Presse unterwerfen. Ist ein Problem. Wir sind happy, dass wir jetzt dabei sind. Ja, und ich glaube sonst, was ein ganz wichtiger Punkt ist für die Qualität im Journalismus und die Qualitätssicherung, ist einfach eine stetige Fehler- und Transparenzkultur. Also so viel wie möglich, und wir versuchen das, so viel wie möglich an Quellen offen zu legen. Natürlich verraten wir keine Informantinnen und Informanten, das ist klar. Aber so viel wie möglich offen zu legen, wie wir quasi zu unseren Informationen kommen. Und wenn wir Fehler machen, und ja, die machen wir auch, dann dazu stehen und die offen zu legen. Ich glaube, das schafft die Glaubwürdigkeit, das Vertrauen und dadurch auch die Qualität.
Okay, da gibt es noch eine Wortmeldung.
Ja, gratuliere für die 10 Jahre. Ich wollte fragen, wie geht es euch als Druckmedium, oder? Weil für viele von uns, die seit Jahren Mitglieder sind, also das war schon was Neues, so ob ihr so ein paar Ideen, Wörter, so Erzählungen habt über ein Druckmedium zu sein.
Guter Punkt. Ja, es gibt unser Magazin ja, ich glaube, das ist die 8. Ausgabe jetzt. Wir haben es gegründet 2019 und das war so eine Weiterentwicklung. Ich meine, deswegen glaube ich, wenn wir jetzt sagen würden, wie Dossier ausschaut in 10 Jahren, könnten wir es wahrscheinlich nicht sagen, weil wir hätten sicher nicht vor 10 Jahren gedacht, dass wir heute da sitzen und ein Printmagazin rausbringen.
Ich glaube, wir sind eine Tageszeitung dann, oder?
Ja, Flo träumt von der Tageszeitung, ich weiß. Wer weiß, was es sein wird. Es hat sich mit der Form einiges geändert und wir sozusagen denken, wir sind auch ständig in dem Prozess, darüber nachzudenken. Also das Magazin hat sich zum Beispiel jetzt auch weiterentwickelt von einer Schwerpunktausgabe, die in unregelmäßigen Abständen herauskommt. Sie haben es vielleicht in Ihren Mitgliedschafts-, in den Werbungen gesehen. Wir haben uns da immer in der Formulierung zurückgehalten und gesagt, Sie bekommen alle Magazine, die während Ihrer Mitgliedschaft erscheinen, weil wir ganz einfach auch allein, wir haben uns einfach nach dem Rechercheprozess gerichtet, gesagt, wenn es fertig ist, ist es fertig. Das ging am Anfang auch gar nicht anders in der Größe der Redaktion. Wir sind jetzt so weit, dass wir dieses Jahr quartalsweise erscheinen das Magazin und denken jetzt auch, aber hinterfragen auch wieder die Struktur des Magazins, was ist sozusagen essentiell, wo können wir die Ressourcen am besten einsetzen, um letztlich unsere Ziele zu erreichen, die ja nicht darin liegen, ein Magazin zu verkaufen, sondern unseren Journalismus zu machen, zu verbreiten, zu finanzieren. Das heißt, es kann auch gut sein, wir sind da gerade in einem Prozess, dass das Magazin sich im nächsten Jahr ein wenig verändert und weiterentwickelt, um eben noch besser als Medium, und Medium ist ja letztlich das Mittel, über das Informationen, über das Journalismus publiziert wird, noch besser zu funktionieren. Und auf die Frage hin, natürlich, für ein Printmagazin haben wir begonnen, plötzlich so eine richtige Produktionszeit zu haben mit Art Director und so weiter, mit Druckereien zu verhandeln. Florian und ich waren auch bei unserer Druckerei mal persönlich vor Ort, um noch einmal nachzuverhandeln und solche Dinge. Also man bekommt da natürlich schon auch so verlegerischen Einblick und das macht schon auch Spaß, muss man sagen.
Ja, aber es ist auch furchtbar, weil wenn es gedruckt wird, dann ist es gedruckt und dann ist jeder Fehler drinnen und für die Ewigkeit. Also das ist schrecklich. Online kann man es leichter korrigieren.
Aber mit Erratung.
Hinweisen, mit Erratung, ja. Ja, klar.
Fehlen euch solche Recherchen und Kooperationen wie mit Bist du deppert und dem traurigsten Bahnhof Österreichs, nämlich der von Oberwart? Und war das nicht irgendwie symptomatisch, dass der Rest von Österreichs Medienlandschaft nicht bereit ist für euch?
Das ist eine große Frage, kurz für diejenigen, die es vielleicht nicht wissen. Wir haben jahrelang eigentlich sehr gute Zusammenarbeit gehabt mit Puls 4, beziehungsweise einer Produktionsfirma, den Sandreds und einem Autorenteam der Tafelrunde, wo wir die Sendung Bist du deppert, wir recherchiert haben für die Sendung. Da ging es um Steuergeldverschwendungen und andere Frechheiten. Fehlt uns. Ich würde es jetzt mal so formulieren, ich möchte es nicht missen, weil wir wahnsinnig viel gelernt haben darüber, wie Fernsehen funktioniert, wie Unterhaltungsfernsehen funktioniert und wie man Journalismus auf unterhaltsame Weise präsentieren kann. Letztlich muss man sagen, für uns ist die schönste Situation, dass wir dank Ihnen und einigen tausend anderen Dossiermitgliedern seit vergangenem Jahr in der Situation sind, tatsächlich uns auf den Journalismus konzentrieren zu können und nicht in der Finanzierung von derartigen Kooperationen abhängig zu sein. Das heißt jetzt nicht, dass diese Kooperationen nicht fruchtbar waren und dass wir ein neues Publikum erreicht haben, aber es ist letztlich doch ein Einschnitt in die Unabhängigkeit, inhaltlich, zeitlich, monetär und auch einfach bei der Entscheidung, welche Geschichten macht man. Das heißt, ich glaube einfach, fehlt es uns, ich muss sagen, ich denke mit Freude dran zurück und das war eine tolle Zeit. Ich glaube aber, dass sich das Dossier jetzt gut dasteht, wie es jetzt dasteht und dass wir uns gut weiterentwickelt haben in diese wirklich redaktionelle, muss man so sagen, völlige Unabhängigkeit. Wir sind nur von unseren Mitgliedern abhängig und das ist ein Privileg und ein Riesenglück und ist alles andere selbstverständlich im Journalismus und das ist sicher die beste Art, wie wir unseren Journalismus machen können.
Und wir legen das auch in dem Heft offen, in einer Geschichte, die heißt In der Zwickmühle, weil diese Zusammenarbeit, so toll sie war und so fruchtbar sie war und so tolle Menschen wir kennengelernt haben, hatte natürlich auch ihre Schattenseiten und Grenzen, wo wir auch unseren eigenen Idealen nicht immer hundertprozentig gerecht geworden sind. Und das thematisieren wir auch in dem Heft, in dem Magazin.
Also falls Sie noch ein Argument gebraucht haben, um dieses Heft zu lesen, jetzt ist es da. Gibt es noch eine Wortmeldung? Ansonsten glaube ich, dass wir an einem Punkt angekommen sind, wo wir jetzt einmal Danke sagen an Sie alle. Ich habe es jetzt gerade schon so ein bisschen anklingen lassen, aber Dossier ist, glaube ich mir zwei Sätze Pathos, ist unser Medium. Es gibt andere, es gibt zum Beispiel die Republik in der Schweiz ein Medium, das auch mit Mitgliedern, durch Mitglieder finanziert ist, die nennen ihre Mitglieder auch Verlegerinnen und Verleger und letztlich ist das schon auch die Situation und die Rolle, die unsere Mitglieder bei Dossier haben. Das heißt, sie tragen dieses Medium und ermöglichen unsere Arbeit. Dafür sagen wir, glaube ich, einfach Danke. Wir werden uns bemühen, Ihre Wünsche und Ihre Erwartungen zu übertreffen und Sie zu und Sie zu, wir werden versuchen, Sie mit dem Journalismus, den wir machen, zu begeistern. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung, für Ihr Interesse. Herzlichen Dank, dass Sie heute da sind. Wir freuen uns jetzt noch mit Ihnen vielleicht mit einem Gläschen anzustoßen auf 10 Jahre Dossier. Wir feiern jetzt noch ein wenig und freuen uns natürlich auf die nächsten 10 Jahre. Danke fürs Kommen. Danke fürs Interesse.